In den letzten Episoden haben wir ganz viel über Verhalten, über Emotionen und Wahrnehmung gesprochen. Heute geht es einen Schritt weiter. Heute gucken wir uns das Thema Bewegung an und vor allem, wie Bewegung entsteht. Denn ich bin überzeugt, wenn wir wirklich verstehen, wie Pferde funktionieren, ganz frei von Dogmen und Mythen, verändert sich auch automatisch, wie wir mit ihnen arbeiten und auch arbeiten wollen. Und genau dafür gibt's Equidemia. Und meine Arbeit basiert auf dieser ganz einfachen Idee, nämlich methodenfrei und dafür evidenzbasiert zu denken. Equidemia steht dafür, das Wissen verschiedener Disziplinen zusammenzubringen, multidisziplinär zu denken und Zusammenhänge zu verstehen. Gemeinsam können wir Pferdetraining neu denken, evidenzbasiert, empathisch und vor allem ethisch. Herzlich willkommen zurück zum Equidemia Podcast. Mein Name ist Selina Skogan und heute sprechen wir genau über den Punkt, in dem all diese Bereiche wieder zusammenlaufen, über Bewegung, gar nicht als Technik oder Form, sondern als Ergebnis eines Systems. Ich freue mich auf die neue Folge mit euch. Es gibt einen Grund, warum ich die Podcast-Folge heute mit euch machen möchte, die wir gerade machen. Und da geht es nämlich darum, dass wir in jeder Masterclass-Info-Veranstaltung oder immer, wenn ich mit Schülern über die Masterclass rede oder wenn die sich angucken, wie ich arbeite und sich auch für diese Art der Arbeit interessieren, dann kommt immer so eine Bemerkung wie, ah ja, das ist ja ein total spannender Ansatz. Aber jetzt war ich auf der Messe XYZ oder ich war beim Trainer 327 und da habe ich das und das gesehen und habe gesehen, Mann, es gibt ja noch so viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten und Methoden, da will ich auch auf jeden Fall noch mal reingucken. Und das finde ich total valide. Also ich finde es immer großartig, wenn man sich nicht auf eine Methode festlegt, sondern wenn man auch über den Tellerrand guckt und mal ein bisschen guckt, was die anderen machen. Vielleicht findet man was Spannendes, was man in die eigene Arbeit integrieren will. Vielleicht finde ich auch nur das, was ich nicht will. Soll ja beides vorkommen, soll ja beides valide sein. Aber ich möchte einmal ganz klar machen, dass das, worum es uns bei Equidemia oder wenn wir vor allem die Masterclass angucken, worum es in der Masterclass geht, was ganz anderes ist. Es geht nicht um Methode. Ich habe auch jetzt in den Infocalls wieder einige Leute gehabt, die gesagt haben, boah, ich mache akademische Reitkunst und ich finde es so toll und ich möchte gerne tiefer in die akademische Reitkunst einsteigen und deswegen will ich in die Masterclass. Und dann sage ich immer, dann bist du leider hier falsch. Denn die Masterclass ist völlig losgelöst von der akademischen Reitkunst. Natürlich ist das so, dass ich selber Akademikerin bin. So ganz kann ich mich also nicht davon lossagen, dass das eine akademische Einfärbung hat. In dem Sinne von, wir betrachten das Pferd als Schüler. Wir betrachten das Pferd als ein gleichwertiges Wesen, das wir ansprechen möchten auf Augenhöhe, das wir ausbilden möchten, wo es nicht auf Knopfdruck funktioniert. Aber die Masterclass hat nichts damit zu tun, wie man eine Schulberater ausbildet. Ja, in der Masterclass geht's auch gar nicht darum, ob du versammeln willst oder nicht und ob du hinterher springreiten willst oder ob du Rennreiter bist oder ich weiß nicht was, sondern in der Masterclass geht's um Pferde, um das Pferd. Und zwar das Pferd aus der evidenzbasierten Perspektive und das möglichst genau, vor allem auch auf den Belastungskontext, also auf den Trainingskontext zugeschnitten. Ob wir dann damit Reitunterricht geben oder ob wir Trainingspläne schreiben oder ob wir Kunden helfen wollen, herauszufinden, was eigentlich mit ihrem Pferd los ist. Das ist dann ja ganz losgelöst. Das darf jeder von euch, das darfst du entscheiden in deinem Kontext, in dem du arbeitest und lebst. Das heißt also, du musst, um in der Masterclass mitzumachen, dich nicht von deiner Methode lösen, sondern du unterbaust deine Methode mit Evidenz. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ihr müsst jetzt auch nicht alle Akademiker werden, sondern ihr baut Evidenz da unten drunter. Und das ist mir total wichtig zu sagen. Die Masterclass hat per se erstmal nichts damit zu tun, ob du ein Pferd vorwärts reiten solltest oder versammelst, ob du es aufrichtest oder nicht, ob du mit Gebiss reitest oder ohne, sondern es geht um das Pferd. Es geht darum, wie nehmen Pferde wahr. Also in unserem ersten Block geht es darum, wie nehmen Pferde wahr. was passiert in der Biopsychologie des Pferdes, welche Mythen kennen wir darüber, welche Stimmen davon, welche Stimmen vielleicht auch nicht, ist ein ganz wichtiger Block, glaube ich. Dann gucken wir uns an das Thema Haltung und Verhalten, dann gucken wir uns an, wie Hufe sich aufs Bewegungssystem auswirken und auch umgekehrt. Und wir gucken uns den Bereich Fütterung an. Wer Fütterungsberater werden möchte, der geht bitte zu Conny direkt. Das können wir in der Masterclass nicht abdecken. Das wollen wir auch gar nicht abdecken, denn wir wollen Trainer machen. Wir wollen Trainer machen und angewandte, also Trainer mit einer Evidenzbasis unten drunter machen oder Therapeuten, die sich eine evidenzbasierte Basis unten drunter legen wollen und wissen wollen, wie schreibe ich denn jetzt einen guten Trainingsplan in der Reha? Welche Techniken sind für welches Pferd unter welchen Umständen geeignet oder eben nicht? Wie kann ich denn den Kunden darüber hinaus begleiten, dass ich da irgendwie meine Hand drauf lege und ein paar Faszien löse? Wie kann ich denn eigentlich auch feststellen, welche Methode da jetzt gerade angerichtet ist? Müssen wir stärken oder müssen wir lösen oder müssen wir massieren oder na, so weit müssen wir, was müssen wir denn jetzt? Vielleicht wäre irgendwie Bewegungstherapeut oder Reha-Therapeut oder ich weiß nicht was noch die bessere Bezeichnung dafür. Aber einmal sind die schon vergeben und andererseits wollten wir das bewusst offen halten, denn dieses Programm verändert sich mit jedem Jahrgang, den wir haben, mit euren Wünschen, mit euren Fragen. Da versuchen wir drauf einzugehen und auch immer mal wieder das eine oder andere Modul extra obendrauf zu buchen. Und von da aus schauen wir dann weiter. Ja, also das erstmal so, das erstmal ganz, ganz grob vorne ab im Bewegungsmodul, im Modul, im Jahr 2. Schauen wir uns an, wie Bewegung entsteht, Thema unseres Podcasts heute eigentlich, bevor ich carried away werde, wie Bewegung eigentlich entsteht. Wir gucken uns an, was ist normale, was ist abnormale Bewegung. Wir gucken uns an, was ist Ganganomalien, das große Thema Ganganomalien. Und wir gucken uns Anatomie an. Wir lernen allerdings nicht jeden einzelnen Muskel auswendig, sondern wir schauen uns Zeigermuskel an. Wenn dieser Muskel hypertrophiert ist, dann. Wenn dieser Muskel atrophiert ist, dann. Was für Indikatoren? Also wir nehmen Muskeln und anormale Muskeln als Zeiger, um neugierig zu werden, um in eine gewisse Richtung zu gucken, um herauszufinden, warum ist dieses Pferd in dieser Kompensation und nicht mit der Idee, das wegzumachen. Das hat also gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt lieber gezählten Schritt reiten möchte oder Schulschritt oder vielleicht einfach nur im Wald ausreiten möchte, sondern erstmal sind wir neugierig, was erzählt das Pferd denn über seinen Körper. Dann setzen wir obendrauf die tierärztliche Ganganalyse, einfach aus dem Grund, weil die sich so wunderschön ergänzen. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass wir das Pferd je nach, ja, so wahrnehmen, je nachdem, mit welcher Brille wir drauf gucken. Der Tierarzt guckt ganz anders darauf als der Ganganalyst. Und ich finde beide Perspektiven total valide. Und ich finde, am schönsten wird das, wenn wir die zwei zusammensetzen. Denn in der tierärztlichen Ganganalyse gucken wir dann auf Lahmheitsgeschichten und auf Indikatoren dort. Bei der funktionalen Ganganalyse gucken wir ja schon hin, bevor das Pferd lahm ist und auch nachdem das Pferd quasi aus dieser akuten Lahmheit, aus der akuten Rehabilitation wieder rauskommt, um abzuschätzen, wo kommt die Anomalie her? Also was ist da sonst noch los? Welches Gelenk kompensiert da gerade für was anderes, was vielleicht nicht so tippitoppi läuft? Und wie spielt es vor allem auch zusammen? Ja, wie spielt das vor allem auch zusammen? Das finde ich total wichtig. Was können wir voneinander lernen? Wie können wir diese Disziplinen miteinander verbinden? Danach sind wir nicht befähigt, eine tierärztliche Diagnose zu stellen, aber wir können Training anpassen. Sowohl in dem Bereich von, da tun sich ganz viele Türen auf. Wir können einmal entscheiden, ist das das passende Pferd, wenn wir eine Ganganalyse machen mit dem Pferd, am besten noch bevor der Kunde das kauft, ist das das passende Pferd für meinen Kunden? Wenn der ein Pferd sucht, werden wir als Profi, als Reitlehrer, als Osteopath ja oft dazu befragt, ob wir helfen können, das passende Pferd auszusuchen und was kann uns da besser beratend zur Seite stehen, als die Belastungsgrenze abzuschätzen zu können. Dann können wir nämlich sagen, oh Mensch, das Pferd hier zum Beispiel hat ein kleines bisschen Spott, das macht aber überhaupt nichts, wenn du nur geradeaus im Wald reiten möchtest. Ihr zwei passt prima zusammen, wenn ihr ansonsten verliebt seid. So würde ich das dem Kunden kommunizieren. Wenn du jetzt aber ein Pferd mit Spott hast und du möchtest akademische Reitkunst machen mit hoher Schule, mit Hunden, mit dem Anteil von viel Handbewegung, oder du möchtest Working Equitation machen, dann würde ich sagen, ist das vielleicht nicht die allerbeste Idee. Möchtest du jetzt aber vielleicht E-Springen gehen? Dann kann es super klappen, warum denn nicht? Und ich glaube, das ist ein ganz großer Teil des Jobs und dann ist es auch ein ganz großer Teil des Jobs hinterher, wenn wir Trainer sind, zu gucken, mit welchen Ganganomalien können wir denn eigentlich gut leben, ohne dass wir etwas verändern müssen. Und wo wir vielleicht durch Training in die Perfektion am Ende des Tages mehr Schaden entsteht, als wenn wir die Kompensation einfach so lassen, wie sie ist. Und wo könnten wir vielleicht auch, wenn wir Pferde sehen, es ist so ein, als Beispiel, wenn wir Pferde haben, die wir haben so viele davon, Schwächen in der Halsbasis haben. Zum Beispiel wäre das ja auch ganz klug, wenn wir das erkennen. Und wenn wir gegebenenfalls, wenn wir Glück haben, können wir da ja mit Training eingreifen. Können wir da mit Training schon sehr früh eingreifen, sodass das Pferd trotzdem fröhlich alt werden kann. Dann kann es vielleicht die eine oder andere Sache nicht. Aber viele andere Sachen dafür gut. Oder wir machen eine Zeit lang ein Stabilisationstraining, um dann zu sagen, jetzt geht auch wieder die nächste Tür auf. Ich habe ganz witzig eine kleine Geschichte. Ich merke schon, zu meinem Thema komme ich heute nicht. Ich muss noch einen anderen Podcast für euch aufnehmen. ganz witzige Geschichte. Ich habe eine Schülerin bei mir gehabt, die Probleme mit ihrem Pferd hatte. Der wollte sich in der Halle nicht so gut bewegen und so. Aber einen Trainingsplan geschrieben und der Trainingsplan hat super gegriffen. Entschuldigung, ich muss die Geschichte von vorne erzählen. Ich habe mir das Pferd dann angeguckt und wir haben gesehen, als Vorhandeinheit funktioniert nicht so ganz tippitoppi. Gucken wir mal, ob wir mit einem Trainingsansatz hier weiterkommen. Insgesamt hat das Pferd sich unter Bewegung gut entwickelt. Ich gesagt, weißt du was, schreiben wir mal einen Trainingsplan, der sich darauf fokussiert, dass wir das Pferd stabilisieren. Das hat super funktioniert. Nach 6 Wochen hat sie mir geschrieben, sie ist total begeistert, wie stabil ihr Pferd jetzt geworden ist. Jetzt macht sie sich Sorgen über die Mobilität. So sollte das eigentlich auch funktionieren. Ja, aber dann darf man immer den einen Trainingsplan nicht als Alleinstellungsmerkmal nehmen, sondern muss sagen, das ist jetzt der erste Schritt von vielen und danach kommt. Und da kann man schon mal wieder sehen, ich habe mit dieser Kundin einen reinen Schritt-Trainingsplan gemacht, der auf Stabilisation abgezielt hat, wie weit wir damit kommen können, wenn wir da einfach nur ganz stumpf stabilisieren, Stabilisationsarbeit machen. Und dann sollte eigentlich auch die Tür zum Trab, zum Intervalltraining vielleicht aufgehen, zu Hit-Intervallen zum Beispiel aufgehen. Und wenn wir dann zumindest schon wieder 2 Grundgangarten haben und eine stabile Halsbasis haben, dann können wir auch wieder anfangen, über Geschmeidigkeit, Elastizität nachzudenken. Wenn da aber nichts mehr ist, was irgendwie noch stabilisiert, ja, dann brauchen wir auch nichts mehr geschmeidig machen. Also dann haben wir einfach schon, das ist so ein bisschen so, wie wenn ich jemanden, was wäre denn so ein Beispiel aus der Menschenwelt, wenn ich jemanden mit schlechtem Bindegewebe und überbeweglichen Gelenken zum Yoga schicke. Das sind nicht die allerbeste Ideen. Dann würde ich den vielleicht lieber erstmal zum Pilates schicken. Und wenn der viel Pilates gemacht hat, dann kann er ja immer noch mal Yoga ausprobieren. Dann ist sein Körper nämlich fit for the job. Und ich glaube, so dürfen wir das auch bei den Pferden sehen. Wir machen den Pferdekörper erstmal fit for the job. Das ist kein Entweder-Oder. Das ist nicht ein, wir stabilisieren und dann ist mein Pferd steif wie im Besenstiel und der gymnastische Aspekt ist komplett weg. Oder ich mache nur Gymnastik und mein Pferd verliert die Stabilität und auch die Tiefenspannung. Das darf kein Entweder-Oder sein. Und ich glaube, wir müssen uns das so ein bisschen hinter die Löffel schreiben, denn irgendwie haben wir Angst vor stabilen Pferden. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir so viele hypermobile Pferde in unserem Umfeld, in unseren Umfelden derzeit sehen. Die sind ja irgendwie fast alle hypermobil. Dass wenn wir ein Pferd sehen, das nicht die Lampen austritt und das nicht irgendwie den Hals dreimal um die Vorderbeine wickeln kann, dass wir direkt sagen, irgendwas ist mit meinem Pferd verkehrt. Nee, das stimmt nicht. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, wenn Pferde stabil sind und ich mag es sehr, sehr gerne. Oder das sollte das Ziel, das Ziel unserer Arbeit, aber auch die Ausgangsbasis für Reitarbeit sein. Ich möchte gerne haben, dass das Brustbein zwischen den Schulterblättern verschwindet. Das wäre eine schöne Sache. Ich möchte nicht so gerne prominente Brustbeine sehen, denn das zeigt eigentlich immer, dass da vorne mit dem Stoßdämpfer irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist und deutet vielleicht sogar auf eine Pathophysiologie hin. Und da würde ich mir einfach mehr Wissen drüber wünschen und vor allem mehr Wissen darüber wünschen, dass diese Trageerschöpfungen eben nicht einfach wegtrainierbar sind. Auch weil Tiefenmuskulatur, und dafür bräuchte ich Tiefenmuskulatur, nicht auf Bewegungstraining anspringt. Denn Bewegungstraining ist für die Bewegungsmuskulatur, muss man immer ganz klar auseinanderhalten. Sind verschiedene Muskelfasern, sind verschiedene Muskeltypen, hat nichts zu tun mit dem Halteapparat, ist nochmal eine andere. So, also immer schön einmal auseinandernehmen, welche verschiedenen Ebenen wir da sehen. Da fällt mir gerade ein, da müssen wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge zu machen. Ich schreibe mir auf eine Podcast-Folge zu den drei Muskelschichten und noch eine Podcast-Folge zu, wie Bewegung funktioniert, bevor ich euch hier in den Schlaf quatsche. Und dann bleiben wir mal dabei, dass ich euch erkläre, wie die Masterclass funktioniert. Denn die Masterclass hat noch ein drittes Modul, was eben sehr, sehr schön und wichtig ist. Da geht es nämlich genau um diese Details. Da geht es dann um Trainingsplanung, da geht es um verschiedene Muskeltypen, da geht es darum, was wann wo, auf welchem Level. Und da geht es auch darum, was können wir zum Beispiel als Trainer an Körperarbeit sinnvoll einsetzen, damit wir hier in die Schuhe kommen oder eben auch Kunden unterstützen können, wenn die Tiere mal ausfallen. Na, also wir kennen das ja alle als Selbstständige, dass Kunden anrufen und sagen, du brauchst heute nicht kommen. Mein Pferd hat sich irgendwie vertreten oder der ist heute nicht so gut drauf oder weil das Wetter schwierig ist, ist der irgendwie ganz steif. Ich werde da nicht zum Reiten kommen, ich gehe lieber spazieren. Wenn wir eine solide Grundausbildung darunter haben, dann könnte man sagen, ich komme trotzdem und wir gucken uns jetzt einerseits an, was können wir vielleicht aus dem trainingsplanerischen oder aus dem Reitlehreraspekt an Übungen machen, um die funktionale Gleichseitigkeit, gar nicht das gerade richten, sondern die funktionale Gleichseitigkeit zu schulen, anzusprechen. Das können wir auch mit, wie können wir auch mit sensorischen Übungen arbeiten? Und dann könnten wir zum Beispiel auch leichte Muskelmassagen machen. Wir könnten uns um das Thema, ich finde es immer so wichtig, darüber zu sprechen, über das Thema alles, was mit der Atmung zu tun hat, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Bewegungseinschränkungen sprechen. Meistens kriegt die Lunge auch irgendwie was ab. Und wie viele Pferde haben wir da draußen, die Magen und Lunge haben oder die Hals und Lunge haben oder die lahm sind und ein Atemproblem haben. Die Lunge kriegt irgendwie immer leider noch mit einem obendrauf. Und da finde ich das so schön, wenn wir dann zum Beispiel den Brustkorb lösen massieren können, wenn wir eine heiße Rolle machen können, wenn wir, diese ganzen Gimmicks, die wir da vielleicht noch mit in unserem Gepäck haben können, um den Kunden eben, ich mag das Wort nicht, aber es ist wichtig, trotzdem ganzheitlich zu betreuen und immer wieder neue Impulse und Ideen zu geben, wie wir neben ich setze mich drauf oder ich mache Schulter herein und Gruppe herein, das Pferd einfach noch von allen Seiten gemeinsam betrachten können, liebhaben können und eine schöne Zeit mit dem Pferd verbringen können. Und damit beschäftigen wir uns mit in Jahr 3. In der ersten Ausbildungsrunde der Masterclass hatte ich sehr viele persönliche Schüler, weil die ja auch maßgeblich mit ihren Gedanken und Ideen daran beteiligt waren, dass es die Masterclass so gibt, wie es sie gibt heute und die mit mir gemeinsam auf der Suche waren. Deswegen habe ich ganz explizit Reitunterricht ausgeklammert. Ich würde auch weiterhin erstmal Reitunterricht ausklammern. Der Reitunterricht von uns oder von mir haben möchte, der darf sich gerne als persönlicher Schüler bei mir melden. Aber in der Masterclass ist es mir wichtig, und jetzt ist es mir extra wichtig, weil viele neue Leute dazukommen, dass ihr zumindest longieren ohne Hilfszüge könnt. Das müsst ihr können. Ihr müsst longieren können, ohne das Pferd zu zentrifugieren. Das heißt, vorne an der Nase festzuhalten oder am Trensenring festzuhalten oder wo auch immer festzuhalten. Das bedeutet, Lerntheorie muss sitzen und Körpersprache, Body Language Rules, ganz wichtiger Aspekt. Dann haben wir noch einen wichtigen Aspekt dabei, den wir nicht vergessen dürfen. Und das ist das Thema, wie bringe ich dem Pferd Hilfen bei? Ich vergesse das manchmal, dass wir darüber sprechen müssen, denn ich bin ja akademisch gezogen. Ich bin einfach schon so lange dabei, dass ich nicht auf die Idee komme, das nicht zu tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt, die nicht dem Pferd die Hilfen beibringen, bevor die irgendwas mit ihm machen. Aber offensichtlich gibt es das immer noch. Wenn ich so bei Facebook gucke oder bei Social Media gucke, dann gibt es irgendwie immer noch und nicht zu so knapp. Und das finde ich wichtig, dass wir das ansprechen. Deswegen sind diesmal in der nächsten Masterclass auch Trainingstage inkludiert, wo wir uns eben online mit euren Pferden treffen. Wenn ihr das wollt, ist ein Angebot, ist keine Drohung, wo wir uns online mit euren Pferden treffen und wo ich euch auch Schritt für Schritt auf diesem Weg begleite, euren Pferden da eine Basisausbildung am Boden und in der Longe zu geben, damit wir da ein kleines bisschen, ja, damit wir da einfach ein kleines bisschen weiterkommen. Denn auch da, was auch immer für eine Disziplin du mitbringst, vielleicht bist du Physiotherapeut oder Osteopath, dann habt ihr wahrscheinlich genau 0 Stunden Longieren gehabt, wenn es in eurer Ausbildung war, wie in meiner. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wenn wir schon so ein großes Konstrukt machen und sagen, wir wollen Pferdetraining neu denken, dass wir auch diesen Bereich mitdenken, den Bereich der Pädagogik. Ich habe eine tolle Co-Referentin dazu gewonnen, die den Theorieteil machen wird. Ich werde dann den Praxisteil machen. Ich bin ja immer dabei bedacht daran, dass die Masterclass nicht auf meinen Schultern alleine lastet. War für mich ökonomisch vielleicht nicht besonders wertvoll. Das würde natürlich viel mehr Geld verdienen, wenn ich es alleine lese. Aber es ist für mich praktisch unheimlich wertvoll und mir geht es bei diesem Projekt vor allem darum, Wissen unter die Pferdemenschen zu bringen. Und es geht mir vor allem darum, dass wir say the word, dass wir keine Meinung unterrichten. Wenn ich alles alleine mache, dann unterrichte ich meine Meinung. Darum geht es aber nicht. Sondern es muss darum gehen, was die Evidenz hergibt und dass viele verschiedene Methoden dann am Ende des Tages zum Ziel führen, wenn wir es schaffen, das Pferd als Pferd zu sehen und wenn wir es schaffen, die richtige Methode für dieses Pferd zu finden. Genau. Ich glaube nämlich gar nicht, dass es, also es gibt natürlich Methoden, die tierschutzwidrig sind, aber ansonsten glaube ich, dass es viele gute Methoden gibt, sehr viele gute Methoden gibt, aber eben keine davon, die Evidenz unterliegen hat. Und das finde ich wirklich schade, denn das wäre so viel einfacher für uns alle, wenn wir so ein ganz kleines bisschen Evidenz unten drunter hätten. Tja, in diesem Sinne bin ich für heute schon wieder am Ende und ich habe kein Wort darüber gesagt, wie Bewegung eigentlich funktioniert. Das verspreche ich euch, nehme ich jetzt direkt hinten dran auf, bekommt ihr nächste Woche zu hören. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein paar wichtige Gedanken mitgeben und euch vor allem erklären, dass Methode oder das Reitweise, Reitweise ist für mich Methode, dass Methode nichts mit Evidenz zu tun hat und dass das, was wir bei Equidemia machen, evidenzbasiert ist und wir dann erst die Methode oben drauf setzen, damit wir da nicht so viele Vermischungen auf dieser Ebene haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche.